So, die Präsentation, wenn ich noch bekommen könnte. Vielen Dank. Ja, es geht heute um das Thema neues Leben an der Seite des Siegers, auf der Seite des Siegers. Hatte ich mir so als Überschrift herausgesucht. So, geht noch nicht ganz. Doch nicht optimal mit dem Kästchen. Vielleicht gibt ihr mir doch das Handy dann. Ja, danke.
Kannst du hier mit Pfeil weiter oder die Folien kannst du auch lassen?
Ja, danke. Ja, ich bin ja so in einer Reihe, da geht es um unser neues Leben, was wir in Jesus und mit Jesus bekommen haben. Und ich möchte heute betrachten, ja, was es heißt, auf der Seite des Siegers zu leben. Und ja, zuerst am Anfang möchte ich euch eine Frage stellen. Kennt ihr diesen Ausdruck D-Day? Sagt euch das was? D-Day? Ja, es ist ein militärischer Ausdruck. Und zwar, das steht... Ja, es wird oft gebraucht im Zusammenhang mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und der Zweite Weltkrieg war ja zwar am 8. Mai 1945 zu Ende, aber der entscheidende Tag, der die Wende gebracht hat im Zweiten Weltkrieg, war was? Die Landung der Amerikaner in der Normandie, genau. Und zwar, das war fast ein Jahr vorher, 11 Monate vorher. Am 6. Juni 1944 sind die Amerikaner in der Normandie gelandet. Und das war der Tag, der Entscheidungstag des Zweiten Weltkriegs. Und dieser Tag, der hat die Eigenschaft, dass der Sieg an diesem Tag feststand, obwohl sich der Krieg eben noch lange Zeit hingezogen hat und noch viele Tausende, Hunderttausende von Toten mit sich gebracht hat. Aktuelles Beispiel, Ukraine-Krieg. Ist da der D-Day schon gewesen? Ja, die einen schütteln den Kopf, die anderen wissen wir nicht so ganz. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ja, das Entscheidende war, dass die Sanktionen der westlichen Welt nicht das erbracht hatten, was eigentlich sie hätten erbringen sollen. Andere sagen, die Frühjahrsoffensive hätte auch mehr bringen müssen. Aktuell hört man Stimmen, dass der Ukraine leider die jungen Menschen ausgehen. Das Durchschnittsalter der Soldaten liegt bei 40 Jahren dort an der Front. Sie bröckelt. Ja, es sind schlimme Nachrichten. Mir tun vor allem die jungen Menschen leid, die dort ihr Leben lassen. Und ich denke, es ist sinnvoll, weiter für sie zu beten und dafür zu beten, dass endlich Frieden eintritt, dass die dafür Krieg sind an dieser Stelle, dass sie ja, sich darauf einlassen, in Friedensverhandlungen zu gehen. Ja, was war der D-Day in der unsichtbaren Welt? Ein Sprung. Was war der wichtigste Tag für uns Christen? Tod und Auferstehung Jesu, genau. Wir werden sehen, dass auch hier die Entscheidung, eine ganz entscheidende Entscheidung bereits gefallen ist. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis ist entschieden, aber er zieht sich noch hin. Und darum geht es heute in diesem Thema. Und zwar, ich möchte so ein bisschen... uns durch die Bibel führen, und zwar anhand von Stellen, die etwas darüber aussagen, dass in der Bibel der Messias an vielen Stellen vorhergesagt wurde, im Alten Testament. Und zwar, es gibt da zwei Linien, Bibelkenner wissen das. Zum einen gibt es die Linie, dass ein leidender Christus kommen würde, ein leidender Messias, der von Schmerzen gebeugt und geschlagen ist, Jesaja 53. Aber es gibt auch die Linie des kommenden Königs. Und das war es, worauf auch die jüdischen Zeitgenossen Jesu warteten. Sie litten unter der Besatzung der Römer und hofften auf genau diese Verheißung, nämlich dass der Messias als König kommen sollte und sie von den Besatzern befreien sollte. Und diese Linie des Königs wollen wir uns etwas genauer ansehen. Und die erste Verheißung, ich habe es schon eingeblendet hier, das ist 1. Mose 3, wo Gott selbst den Menschen, also Adam und Eva, eine Verheißung gegeben hat, dass dieses Schlamassel, in dem sie jetzt waren, dass das ein Ende haben würde, dass ein Nachkomme kommen würde, der den Teufel besiegen würde. Und es geht weiter, es ist nur eine Auswahl an Stellen, es geht weiter, eine wichtige Stelle ist auch, spielt zur Zeit der Erzväter, als Jakob stirbt, segnet er alle seine 12 Söhne. Und Judah bekommt eine besondere Verheißung mit, dass aus seinem Stamm, aus seiner Nachkommenschaft, der Schilo hervorgehen sollte, so heißt es wörtlich da in der Bibel. Und Schilo ist ein Begriff, der so viel bedeutet wie der, der kommt, dem das Zepter gehört. Und diese Stelle beschreibt auch, dass es ein Messias sein wird, also die jüdischen Rabbis haben das ganz klar auf den Messias hingedeutet, dass ein Messias sein wird, dem der Gehorsam aller Völker gilt. Also ein Messias, ein Herrscher eines weltweiten Reiches. Dann kommen wir zu David. David hat ja auch eine ganz wichtige Verheißung bekommen. Die lesen wir bei 2. Samuel. David wollte eigentlich dem Herrn selbst ein Haus bauen. Das hat dann erst sein Sohn Saul hat es dann erst, nicht Saul, Salomon hat es erst dann ausführen dürfen. Aber David hat eine ganz wichtige Verheißung von Gott bekommen. Gott hat sein Herz gesehen und hat gesagt, dein Haus und dein Königtum sollen Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Also sollte ein König kommen aus der Dynastie Davids und er sollte ewig einen ewigen Thron haben. Ja, letzte Station, die wir uns angucken. Wir kommen jetzt schon Richtung Neues Testament. Wir sehen, dass auch Maria eine Verheißung bekommen hat. Wir nähern uns Weihnachten. Ja, in 5 Wochen ist Weihnachten übrigens. Ich weiß, alle die noch Geschenke brauchen. Ja, und Maria ist vom Erzengel Gabriel besucht worden. Und er hat zu ihr gesprochen, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königtums wird kein Ende sein. Also der Erzengel Gabriel bezog sich genau auf diese Verheißung, die wir gerade vorher gesehen hatten, die David gegeben wurde. Und mit der Geburt Jesus sollte also ein neues Zeitalter beginnen. Als Nachfahre Davids sollte Jesus den Thron seines Vaters David besteigen und eine Königsherrschaft beginnen. So heißt es hier, die nie ein Ende haben würde. Nun ist die Frage, ja, wann hat diese Thronbesteigung eigentlich stattgefunden? Wann war es denn genau so weit? Wir stehen ja hier, ja, vor Geburt Jesu in dieser Geschichte. Dann kam Jesus zur Welt. Es vergingen 30 Jahre, wo Jesus aufgewachsen war. Und Jesu öffentliches Auftreten begann dann. Und ich möchte da Jesus zu Wort kommen lassen. Als er auftrat, ich möchte dazu aus dem Markus ja, eine Stelle uns miteinander angucken. Da tritt Jesus auf und er sagt, was genau? Er sagt, das Reich Gottes, also die Königsherrschaft Gottes, ist nahe herbeigekommen. Also, das war wichtig. Jesus hat gesagt, es ist noch nicht da, sie ist nahe. Das ist die eine Erkenntnis, die wir aus der Stelle hier mitnehmen. Und die andere Erkenntnis ist auch die, er lehrte in Vollmacht. Also, Herrschaftsgebiete prallten da aufeinander. Er lehrte in Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten zu seiner Zeit, die gerne Bezug nahmen auf andere Schriftgelehrte vor ihnen oder Rabbis vor ihnen, die hoch angesehen waren, daraus zogen sie ihre Autorität. Jesu zog daraus keine Autorität. Er zitierte kein einziges Mal einen Rabbi, sondern er zog seine Autorität oder hatte seine Autorität vom Vater. Und darin lehrte er auch. Und auch die Menschen, denen er begegnete. Und auch da hier an der Stelle lesen wir, sehen wir, dass er einem Menschen begegnete, der einen unreinen Geist hatte. Auch die Geister waren alarmiert. Der unreine Geist in diesem Menschen, damals in der Synagoge in Kapernaum, ja, der sagte: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und dieser unreine Geist als Bewohner einer unsichtbaren Welt war entsetzt, auf Jesus zu treffen. Er war der Sohn Gottes und er hatte die Macht, die Vollmacht, ihn auch in den Hades zu werfen. Also es prallten so Herrschaftsgebiete aufeinander. Das müssen wir daraus mitnehmen, denke ich. Und Jesus handelte eben nicht aus eigener Autorität, sondern er sagte selbst: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also Jesus, unser Herr Jesus, handelte auf dieser Erde in seiner Zeit seines Wirkens, in den circa 3 Jahren, handelte er im Namen des Vaters. Er stand unter der Autorität des Vaters und handelte in seinem Willen. Ja, wann hat jetzt nun diese Königsherrschaft angefangen? Da hilft uns jetzt Paulus weiter. Wir springen in die Apostelgeschichte. Paulus predigt dort in Antiochia und nimmt hier Bezug auch auf die Verheißungen, die gegeben sind im Alten Testament, die wir uns so grob angeguckt hatten. Auf die Verheißung des Messias. Und er sagt, die Verheißung des Messias ist erfüllt. Uns hat Gott den Kindern Gottes ist die Verheißung erfüllt, indem er Jesus erweckte. Wie es auch im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und Paulus nimmt Bezug auf einen Psalm im Alten Testament, den zweiten Psalm. Und in diesem zweiten Psalm lesen wir auch wieder eben davon. Das war damals eben eine Prophezeiung noch zu der Zeit, wo dieser Psalm geschrieben wurde, eine Prophezeiung auch auf den kommenden König. Und Paulus sagt jetzt an dieser Stelle: Jesus erfüllt diesen Psalm 2. Jesus ist die Erfüllung. Und es findet mit Jesus ein Herrschaftswechsel statt. Es wird ein Beherrscher der Welt wird hier eingesetzt. Die Nationen sind Jesus zum Erbteil gegeben worden. Das sind starke Worte, die wir hier lesen in diesem Psalm. Eine umfassende Änderung der Machtverhältnisse hat da stattgefunden. Und zwar eben mit Tod, Sterben und der Auferstehung Jesu. Das war eben der entscheidende Augenblick, wo das Königreich Gottes angefangen hatte, vor knapp 2000 Jahren. Der Sieger von Golgatha ist aufgefahren in den Himmel und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und hat so seine Königsherrschaft angetreten. Mit diesem Ereignis sind viele Verheißungen im Alten Testament zum Messias in Erfüllung gegangen. Und Psalm 2 sagt hier ganz deutlich auch: Ab Golgatha, ab dieser Auferstehung, spielen neben dem Reich Gottes die anderen Weltreiche, die Reiche in dieser sichtbaren Welt, nur noch eine Nebenrolle, egal wie groß und bedeutend, wie mächtig sie sein mögen. Das Kreuz und die Auferstehung stehen für einen Beginn einer Herrschaft eines neuen, alles überragenden Königs, der völlig zu Recht als König der Könige und als Herr aller Herren bezeichnet wird. Ja, sehen wir das jetzt heute? Stand heute ist das Reich Gottes ist in der Welt, aber es ist nicht von der Welt. Es ist eine Herrschaft, die sich nicht aufzwingt. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, denke ich. eine Herrschaft, die in unseren Herzen beginnt, die nur über unsere Herzen herrscht. Es ist ein Angebot, sich freiwillig dem ewigen König zu unterwerfen. Es ist ein Reich, das die ganze Welt umfasst, die ganze Erde umfasst. Seit Golgatha und der Auferstehung liegt die Weltgeschichte, die absolute Macht über alle Welt in den Händen Jesu. Das mag uns erstmal nicht so vorkommen, weil wir auch das andere sehen. Wir sehen nur die vordergründige Geschichte. Aber der D-Day ist bereits gewesen. Jesu hat seine Königsherrschaft angetreten. Die Entscheidung ist gefallen. Er hat den Sieg errungen. Und es ist aber eine Herrschaft, die mehr im Unsichtbaren, im Hintergrund wächst. Es ist die Herrschaft des Auferstandenen. Und es hängt jetzt an uns, den Christen, wie weit eben das in dieser Welt sichtbar wird. Ja, was ist mit Satan? Was ist mit dem Teufel? In Johannes 12, das war der Zeitpunkt, als Jesus in Jerusalem einzog, kurz vor seinem Leiden und Sterben am Kreuz, sagte er nun, es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Und vorausschauend auf Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt, sagt er in Vers 31, Johannes 12, Vers 31, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt ist der Fürst dieser Welt hinausgeworfen worden. Der Fürst dieser Welt, der Teufel, ist hinausgeworfen. Wovon? Vom Himmel, denke ich. Satan wurde aus dem Thronsaal Gottes hinausgeworfen. Er wurde vom Himmel auf die Erde geworfen. Der Verkläger der Brüder und Schwestern, also der Glaubenden, hat dort keinen Platz mehr, keine Aufgabe mehr. Jesus ist nun dort, der Mittler zwischen den Menschen und Gott. Ja, hat nun der Konflikt seit dem Antritt Jesu, dieser Königsherrschaft, seit der Inthronisation, hat er aufgehört? Leider nein. Leider wurde dieser Konflikt nicht beseitigt. Satan ist zwar am Kreuz besiegt worden, die Entscheidungsschlacht ist geschlagen, der Dieter ist gewesen, der Verkläger der Brüder ist auf die Erde geworfen, aber das Königreich Gottes ist eben auf der Erde aufgerichtet jetzt, von der es heißt, dass sie Einflussgebiet des Teufels ist, also feindliches Gebiet, und somit geht der Konflikt weiter. Satan wurde zwar aus dem Himmel herausgeworfen, auf die Erde hinunter, und er weiß auch, dass er wenig Zeit hat, und er nutzt sie auch eben entsprechend, um die Menschen, ja, die in dieser Welt leben, ja, von Gott abzubringen, ja, den Glauben der Glaubenden auch zu testen, der Gläubigen zu testen. Aber er ist trotzdem besiegt. Was heißt es? Ich möchte dazu auf das Gleichnis zurückkommen, was uns der Bernd vorhin gelesen hatte. Jesus hat ja viel über das Reich Gottes gesprochen, über die Königsherrschaft Gottes. Das war ein zentrales Thema seiner Predigten, wo er ganz viele Gleichnisse, ganz viele Bilder eben auch seinen Zuhörern gegeben hatte. Und dieses Gleichnis vom Sämann, vom Unkraut im Weizenfeld, das wir in der Lesung gehört haben, ist die zentrale Botschaft im Matthäusevangelium. Es beschreibt eben, dass das Reich Gottes Realität ist, aber es steckt auch in einem Konflikt. Und dieser Konflikt steuert aber auch einem Endzustand auf seine Vollendung zu. Und es steckt somit also auch in einem Wandel. Was meine ich damit? Also das Gleichnis beschreibt Jesus als den Guten, als den, der sät, der den guten Samen sät. Jesus sät die gute Botschaft des Evangeliums in die Herzen der Menschen. Und er geht dort auf bei vielen und sie werden zu Glaubenden, sie werden zu Gerechten. Aber es ist nicht nur Jesus, der sät, leider. Es ist nicht nur Jesus, der einlädt, ihm nachzufolgen. Es gibt eben auch den Teufel, den Feind, wie es da in dem Gleichnis heißt. Es gibt Jesus, der den guten Samen sät, und es gibt aber auch den Feind, der das Unkraut sät. Es gibt nicht nur das Evangelium, die gute Nachricht von Tod und Auferstehung Jesu, an der alle, die an ihn glauben, auch teilhaben können und gerecht sein können, gerechtfertigt vor Gott, dem Vater, sondern es gibt eben auch dieses andere Evangelium, das Evangelium der Welt. Diesen Begriff gibt es zwar jetzt nicht in der Bibel, aber es gibt viele Erzählungen in dieser Welt von einem guten Leben, wie man sich's einrichten sollte, wie man leben sollte als Mensch, wie man leben muss, um glücklich zu sein. Es gibt viele Lebensphilosophien und viele Religionen, aber es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen, der es wirklich gut mit uns meint. Also das Reich Gottes ist ein Reich im Wandel, nicht nur im Konflikt zwischen diesen beiden Feldern, Spannungsfeldern, Kräftefeldern, sondern es ist auch ein Reich im Wandel, das auf seinen Endzustand zusteuert, auf die Vollendung, die wir hier auch in dem Gleichnis gelesen hatten. Es wird eine Ernte geben, wo Jesus die Engel aussenden wird, um aus seinem, also Jesu Reich, alle zusammenzusammeln und die Gerechten von den Ungerechten zu trennen. Es geht am Ende um Gericht. Und das ist auch Teil der Botschaft Jesu. Das Gericht ist für die, die Gottloses tun, die in ihrem sündhaften, verlorenen Zustand bleiben. Aber Jesus lädt natürlich ein, mit diesem Gleichnis bei den Gerechten dabei zu sein, die als Siegreicher, als Überwinder aus diesem Konflikt zwischen Licht und Finsternis herausgehen und nicht in das Gericht und in die Verdammnis kommen. Ja, kann man sich nun als Mensch diesem Konflikt entziehen, habe ich mich gefragt. Jesus ist wirklich der König aller Könige, der König Gottes über alle Bereiche der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Er hat den Namen, der über allen Namen ist. Er ist die oberste Autorität. Und er sagt auch von sich, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und auch Paulus unterstreicht es in dieser Stelle im Epheser 1. Die Kraft Gottes hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in den Himmel gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und er hat alles, Vater hat alles Jesus unter seine Füße unterworfen und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gesetzt. Das Haupt steht für Herrschaft. Das Haupt gibt den Kurs vor. Jesus als König zur Rechten Gottes ist zuallererst das Haupt der Gemeinde, das Haupt der König der Gläubigen. Ja, und wenn er das Haupt ist, was heißt das für uns? Dann ist er aber auch und möchte das sein, der Herr über unser Leben. Er möchte damit zur Quelle unserer Werte werden, zum Maßstab unserer Ziele. Er möchte bestimmen über unsere Einkäufe, über unser Familienleben, über unsere Geschäftspraktiken in der Arbeit, über unsere Freizeitgewohnheiten. Mit Blick auf die Stellung, die Jesus hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Wir können gehorsam sein oder wir können rebellieren. Und, das möchte ich auch noch sagen, im Königreich Gottes gibt es keine Zuschauerränge. Also es ist nicht wie, dass wir jetzt einem Fußballspiel zugucken, wo 11 von der einen Mannschaft gegen 11 von einer anderen Mannschaft kicken und einen Wettkampf ausführen und viele gucken zu und freuen sich dran. Diese Zuschauerränge gibt es nicht. Es gibt keine Unbeteiligten. Man kann entweder nur auf der Seite des Lichts stehen oder auf der Seite der Finsternis. Du kannst nicht Gott einen guten Mann sein lassen und dein Leben führen, wie du willst. Denn unsere Liebe zum König und unser Gehorsam gehen immer Hand in Hand. Und nur der Gehorsame ist ein Liebhaber Jesu. Denn Jesus sagt auch, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also wenn Jesus davon spricht, dass ihm alle Macht gegeben wurde, dann meint er Folgendes. Gott, der Vater, hat dem Sohn, also dem auferstandenen und verherrlichten Menschensohn, unbegrenzte Souveränität über alles Denken und Tun aller Menschen und aller sonstigen geschaffenen Wesen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt gegeben. Und jeder sollte sich dieser Autorität unterwerfen oder ist automatisch auf der Seite seiner Gegner. Na, wer nicht sammelt, der zerstreut, hat Jesus auch mal gesagt. Das heißt, ja, ich kann eigentlich nur einladen, eben, falls noch nicht geschehen, sich auf die Seite des Siegers zu stellen, das Leben in die Hände Jesu zu legen und ihn Herrn über dein Leben sein zu lassen. Und alle, die dies schon getan haben, kann ich nur ermutigen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele ihm zu folgen. Es ist das Beste, was uns als Menschen passieren kann. Und die Nachfolge Jesu ist nicht langweilig, sondern es ist das beste Leben, was man sich vorstellen kann. Jetzt will ich noch mal ein bisschen praktisch werden. Und ich habe mir für den Schluss fünf Punkte vorgenommen, fünf Schritte. Anhand von zwei Bibelstellen wollen wir uns das angucken. Was heißt das für uns praktisch als Christen? Wie sollen wir mit diesem Konflikt, in dem wir stehen, wie sollen wir damit umgehen? Und da ist zentral für mich diese Stelle aus dem 1. Petrus 5, ab Vers 8, wo Petrus sagt, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den oder im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Ich habe hier fünf Abschnitte unterstrichen. Das sind die fünf Punkte, die ich jetzt nennen möchte. Petrus vergleicht also die Rolle des Satans, des Teufels, uns Gläubigen gegenüber mit der Rolle eines brüllenden Löwen. Er kann uns zwar schlagen mit Krankheit, mit widrigen Lebensumständen, er kann auf unsere Gedankenwelt Pfeile abschießen, er kann uns versuchen, auf seine Seite zu ziehen. Aber dem widersteht, heißt es. Ne, auf der anderen Seite stehen die Christen, nüchtern, nachdenklich, eine wachsende Gemeinschaft, eine wachsame Gemeinschaft von Widerstand leistenden Christen. Christen, die auf der Seite des Siegers sind, im geistlichen Kampf stehen und sich nicht trennen lassen oder auch nicht trennbar sind von der Liebe Gottes. Seid nüchtern, ist der erste Punkt. Ja, denk nach und überlege, wo du stehst und was du tun kannst, wenn du merkst, der Teufel will irgendwo auf dich einwirken. Reagiere nicht vorschnell, nicht aus Hektik oder Panik heraus. Das ist im geistlichen Kampf total wichtig. Und es ist wichtig, die Welt zu sehen, wie sie ist. Nicht auf Ideologie, nicht auf den Zeitgeist zu reagieren, nicht auf die Lügen des Teufels hereinzufallen, sondern die Bibel zu lesen, um die Zeiten zu erkennen, um die Menschen zu verstehen, um Weisheit zu bekommen von Gott. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, berge dich bei Jesus. Lebe eine gewisse Gelassenheit. Das ist damit gemeint. Der zweite Punkt ist wacht. Also wie nüchtern sein jetzt nichts mit Alkohol zu tun hat, sondern mit Nachdenken, so hat das Wachen jetzt auch nichts mit Schlafen zu tun, sondern damit aufmerksam zu sein. Das ist es, was uns Petrus rät, wachsam aufmerksam zu sein. Im Vaterunser heißt es ja auch, führe uns nicht in Versuchung. Es ist ein Gebet um Bewahrung, ein Gebet für ein Leben, das sich nicht in dummen Entscheidungen, in kleinen Sünden verliert, die uns von Gott wegbringen und die es dem Teufel erlauben, unser Denken und unsere Gewohnheiten zu prägen. Und dem widersteht, das ist der dritte Punkt, standhaft durch Glauben. Wenn der Teufel kommt und irgendwo an uns herantritt, dann will er immer nur eins, er will immer nur, dass wir ihm glauben und ihm vertrauen und Gott misstrauen. Es ging von Anfang an der Bibel, ging es nur darum, wir erinnern uns an die Geschichte von Adam und Eva, an den Sündenfall, als Eva dem Teufel, der Schlange, mehr vertraute als dem, was Gott vorher gesagt hatte. Ich denke, wir haben die Chance, es besser zu machen. Wir haben Gottes Geist in uns, erinnert uns und lehrt uns alles, was wir dazu wissen müssen. Und ich kann nur dazu ermutigen, durch Bibellesen, durch Gemeinschaft mit Jesus, durch diese innige Gemeinschaft, diese Beziehung zu Gott zu haben und eben darauf zu vertrauen, dass Gott es eben nur gut mit uns, mit dir, mit mir, mit uns allen meint. Der vierte Punkt ist Einheit. Ich habe das Wort Bruderschaft unterstrichen. Also Bruderschaft steht genauso natürlich auch für Schwesterschaft. Der Kampf gegen diese Angriffe des Teufels ist nichts, was wir alleine durchmachen müssen. Wir sind Teil einer Gemeinschaft von Gläubigen. Und wir gehen diesen Weg in den Fußstapfen Jesu gemeinsam zusammen. Das ist wichtig. Es ist wichtig, nicht zu denken, der Teufel hat es nur auf mich abgesehen und den anderen geht es gut. Wir haben das letzte Mal für Open Doors gesammelt. Es ist immer wichtig, es ist, denke ich, vielleicht hilfreich, über verfolgte Christen in der dritten Welt oder in anderen Ländern zu lesen, was für Schwierigkeiten die haben, mit was sie konfrontiert sind. Und es ist, denke ich, auch wichtig, ehrlich auch mit unseren Problemen umzugehen in unserer Gemeinschaft. Ja, nicht nur den Helden so zu mimen, sondern ehrlich zu sein. Und es ist wichtig, denke ich, in der Gemeinschaft zu bleiben, die Versammlung der Gläubigen nicht zu verlassen, dran zu bleiben. Das meine ich und das meint dieser Punkt Einheit und Bruderschaft. Und zuletzt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ja, was ist ein Botschafter? Was macht die Autorität eines Botschafters aus? Die Autorität eines Botschafters liegt darin, das zu sein Botschafter, für den zu sein, der ihn gesandt hat. Jetzt darf ich dich, Bernd, mal als Beispiel nehmen. Also Bernd könnte jetzt ein Botschafter sein, ein Botschafter der EFG Oberramstadt. Er könnte zum Beispiel im Ukraine-Konflikt, das nehmen wir mal an, es gäbe jetzt Friedensverhandlungen, könnte er auftreten und sagen, ich bin jetzt der Bernd von der EFG Oberramstadt. Ich möchte hier in dieser Friedensverhandlung schlichten. Ich bin sicher, Bernd könnte das besser als manche, die da vielleicht dann mal irgendwann sein werden. Aber Bernd würde wahrscheinlich dort verlacht werden, weil er hat nicht die Autorität dort. Er tritt nicht im Namen eines, zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland dort auf. Ja, sag ich, es wäre vielleicht besser, wir würden Bernd schicken. Also der Botschafter redet im Namen und handelt im Namen dessen, der ihn gesandt hat. Und wir sind Botschafter an Jesu Stadt. Und wir sollten reden und handeln in seinem Auftrag an seiner Stadt. Was heißt das praktisch? Also ich kann Bernd, kann ich ja bitten, an meiner Stadt zum Beispiel zur Zulassungsbehörde zu gehen. Da gibt es so ein Formular, Vollmacht und so weiter. Und er kann für mich mein Auto dort anmelden. In meinem Auftrag. Aber sein Auftrag erstreckt sich nur darauf, mein Auto anzumelden. Er könnte jetzt nicht sein Auto auf meinen Namen anmelden, um sich vielleicht Kfz-Steuer zu sparen. Er kann nur mein Auto mit dieser Vollmacht anmelden. Und genauso schickt uns Jesus los. Wir sollen unser ganzes Leben in seinem Namen leben, unter seiner Autorität, nach seinem Willen. Es ist wichtig, dieses Konzept zu verstehen. Die Worte, die wir sagen, die Gebete, die wir sprechen, die Einkäufe, die wir erledigen, die Freunde, die wir treffen, die Karriere im Beruf vielleicht, die wir anstreben, unser Terminkalender, was wir im Internet machen, all das gilt es zu tun als Botschafter Gottes, als Botschafter Jesu, als Menschen, die glauben, dass es Gott selbst ist, der etwas durch uns tun will. Das alles, das bedeutet, alles zu tun im Namen des Herrn Jesus. Und wir leben vielleicht ähnlich wie andere Menschen. Aber bei allem, was wir tun, fragen wir uns immer, wie kann ich an der Stelle, wo ich gerade bin, Botschafter an Jesu Stadt sein und als Botschafter Jesu das tun, was er durch mich tun möchte, eben in seinem Namen zu leben. Eben für seine Interessen und für seine Prioritäten und für seine Werte einzutreten und nicht für meine egoistischen Wünsche. Ich fasse zusammen. Jesus ist Herr und niemand kann ihm diese Stellung, diesen Status, seine Position an der Rechten Gottes streitig machen. Und es ist der Vater, der ihm den Namen gegeben hat, der über allen Namen ist. Zu seiner Zeit wird auch der letzte Feind unterworfen werden unter Jesu Füße. Er ist der intronisierte König. Und wir als Kinder Gottes haben das Privileg, vor vielen anderen Menschen das erkannt zu haben. Wir sind keine Könige, sondern wir sind Mägde und Knechte Gottes, die ihr Leben in seinen Dienst gestellt haben und in seinem Namen führen. Wir tun genau das dort, wo Gott uns hinstellt, in den Grenzen, die er uns auferlegt, mit den Gaben, die er uns gibt und genau in der Vollmacht, die er uns anvertraut. Amen.